Das steckt in unserer DNA. Ein Satz, der dir bestimmt schon begegnet ist. Unternehmen werben damit, dass Innovation in ihrer DNA liegt. Fußballclubs wie der FC Barcelona stehen für eine Spielphilosophie, die so tief verankert ist, dass man sagt, Offensivfußball gehört zu ihrer DNA. Aber was bedeutet das eigentlich? Unser Erbgut, die DNA, ist in allem Lebendigen zu finden. In der Banane, die ich mir morgens ins Müsli schnibbel, in Fruchtfliegen, die Bananen auch sehr gerne mögen, und natürlich auch in uns Menschen. Die DNA ist der Bauplan unseres Lebens. Winzig klein und trotzdem vollgepackt mit Informationen. Mit unserem Experten, Professor Dr. Jörn Walter, spreche ich heute über die DNA. Jörn, fangen wir mal ganz von vorne an. Eine Freundin von mir hat beim Spiel Flüsterpost immer Desoxyribonukleinsäure gesagt und am Ende kam da meistens irgendein völlig verdrehtes Wort raus. Die Abkürzung DNA klingt schon deutlich entspannter. Was genau steckt eigentlich hinter diesem Zungenbrecher?
Ja, es ist wirklich ein Zungenbrecher und es ist auch ein bisschen schwer mit dem Wort zu vermitteln, was dahinter steckt. Es handelt sich um das Molekül. Ein Molekül bedeutet für den Chemiker eine Zusammensetzung aus chemischen Einzelbausteinen. Die DNA oder DNS, wie sie auf Deutsch eigentlich heißt, Desoxyribonukleinsäure, auf Englisch Desoxyribonucleic Acid. Diese Nukleinsäure besteht einfach aus ganz einfachen Bausteinen, die in eine lange Kette miteinander verbunden sind. Und diese Kette wiederum wird von einer zweiten Kette ergänzt, sodass daraus ein sogenannter Doppelstrang wird. Und dieser Doppelstrang speichert die gesamte Erbinformation. Der Name DNS, Desoxyribonukleinsäure, beschreibt eigentlich nur den Rand dieser Kette. Die Information ist eigentlich in den Basen gespeichert, die in der Mitte dazwischen sitzen, wie Treppenstufen. Die kommen in dem Namen gar nicht vor. Und diese vier Basen sind Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin, AGCT. Und diese vier Basen umschreiben alle Informationen des Lebens. In jedem Organismus kommt DNA als die Speichersubstanz für die Erbinformation, für jede biologische Information vor.
Und ist das wie eine Strickleiter oder eher wie eine Wendeltreppe?
Es ist wie eine Wendeltreppe, die rechts rum gewunden ist und die quasi zwei Handgriffe hat, an denen man hochgehen kann. Und die Treppenstufen dazwischen sind die Basen, die von jeder Seite her reinragen und quasi miteinander in der Mitte verbunden sind.
Also sind die Basenpaare eigentlich die Stufen?
Die Erbinformation ist in den Stufen und das Geländer außenrum ist nichts anderes als die Führung für diese Information.
Warum ist die DNA eigentlich wie eine Wendeltreppe aufgebaut und nicht zum Beispiel wie eine Strickleiter? Stelle ich mir ein bisschen unkomplizierter vor.
Es hat erstmal den Hintergrund, dass wie sie chemisch aufgebaut ist, dass sie nur bestimmte Strukturen einnehmen kann in einer Zelle. Das heißt also, der chemische Aufbau gibt eine Struktur vor und die ist nicht frei wählbar sozusagen, sondern die ergibt sich aus den Molekülen, die miteinander in Verbindung stehen.
Und die Basen, die paaren sich miteinander, also eine Treppenstufe besteht eigentlich aus zwei Basen.
Das sind immer genau zwei Basen, die gegenüberstehen. Es steht immer eine G-Base, ein Guanin gegenüber einem Cytosin. Und bilden eine Treppenstufe und ein Adenin und ein Thymin bilden eine andere Treppenstufe. Diese Treppenstufen sind sehr, sehr unterschiedlich organisiert. Das können manchmal lauter Gs und Cs hintereinander sein. Es können aber auch abwechselnd Gs und As und Ts sein. Also die Treppenstufen sind sehr variabel und in dieser Variabilität steckt die Erbinformation.
Okay, also die DNA ist eben aufgebaut wie eine Doppelhelix. Aber wie kriegt sie es dann hin, die Informationen zu speichern? Was hat es da mit dem genetischen Code auf sich?
Ja, das ist eine interessante Frage. Im Lauf der Evolution, und das sind Milliarden von Jahren, hat sich halt diese Erbsubstanzmolekül als der biologische Informationsträger herauskristallisiert. Und es hat sich herauskristallisiert, dass es so ist, dass mit den vier Buchstaben ein Code geschaffen werden kann, der immer in drei Treppenstufen abfolgen. eine sinnvolle Einheit gibt. Also immer drei Treppenstufen übereinander sind sozusagen eine sinngebende Einheit. Da kann ein G gefolgt von einem A gefolgt von einem T kommen. Da kann ein C gefolgt von einem G gefolgt von einem T kommen, Treppe hochgehend. Dieser Dreier-Raster, wie wir das nennen, der ist die Basiseinheit für eine biologische Information. Die biologische Information ist Übersetzung von diesen Treppenstufen in ein Baustein, aus dem später Eiweiße werden, die sogenannten Aminosäuren.
Es ist dann aber so, dass der genetische Code, also diese Dreierstufen, bei allen Menschen gleich sind?
Ja und nein. Ja, sie ist gleich im Sinne, dass die Einheiten der Gene bei uns allen Menschen gleich sind und die Abfolgen der Dreierraster, der Stufen sozusagen, sehr, sehr ähnlich sind. Aber es gibt leichte Abweichungen und das macht unsere Individualität aus. Und diese leichten Abweichungen zu kennen und zu interpretieren, das ist im Moment Gegenstand der Genomforschung zum Beispiel.
Mhm. Gibt es eine Prozentzahl, die die Abweichungen genauer beziffert?
Je mehr man in unser Genom reinschaut und je besser die technischen Möglichkeiten sind, sich das anzuschauen, umso größer werden die Unterschiede. Und wir sehen, dass doch mehr Unterschiede existieren, als wir früher gedacht haben. Und hier muss man unterscheiden zwischen Bereichen, die unter einem evolutionären Druck stehen und dementsprechend halt auch eine größere Konserviertheit haben, und Bereichen in unserem Genom, in denen dieses Dreierstufensystem gar nicht so greift, sondern das scheint irgendein Verwirrspiel zu sein von Veränderungen, die wir noch nicht so ganz verstehen. Wir nennen das auch den nicht kodierenden Bereich unseres Genoms. Und hier ist die DNA sehr variabel zwischen Individuen. Das heißt, man kann nicht einfach nur Prozente angeben und sagen, Prozentunterschied macht Prozent Individualität aus, sondern man muss das qualifiziert sehen. In bestimmten Bereichen spielt es eine große Rolle, in anderen Bereichen vermutlich eine geringere. Gleichwohl sind unsere Genome erstaunlich unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit wird uns auch noch viel Nachdenken hervorrufen, wie wir das zu verstehen und zu interpretieren haben.
Also wir haben jetzt geklärt, wie die DNA aussieht, wie Informationen gespeichert werden, aber bisher liegt sie ja im Zellkern, da liegt sie gut verstaut. Wie kommt die Info dann aber in die Zellen, damit Proteine gebaut werden können?
Ja, also es gibt einmal eine Unterscheidung zwischen Organismen, die keinen Zellkern haben. Das sind zum Beispiel Bakterien, bei denen liegt die DNA einfach frei in der Zelle vor und wird benutzt. Und Organismen, die einen Zellkern haben, die nennen wir Eukaryoten. Und diese haben quasi um die DNA rum eine Hülle. Das heißt also, die DNA ist in dem Zellkern in einem eigenen abgeschlossenen Raum. Im Englischen würde man Compartment dazu sagen. Und in diesem abgeschlossenen Raum finden die wesentlichen ersten Schritte der Umsetzung der biologischen Information von der DNA in eine Funktion statt. Der erste wichtige Schritt ist, dass die Erbsubstanz immer in diesen Treppenstufenabschnitten kopiert wird. Und das Interessante an der DNA und das Geniale ist, dass man ja die Treppenstufen immer zur Hälfte hat. Ein A steht gegenüber einem T, ein G steht gegenüber einem C. Das heißt, wenn ich die halbe Treppenstufeninformation habe, kann ich die zweite Hälfte dazu kopieren, weil sie genau dazu passen muss. Und nichts anderes passiert in jedem Zellkern. Es wird quasi die DNA kopiert und nicht in ein DNA-Molekül, sondern jetzt in ein anderes Molekül, das nennt sich RNA. Und diese RNA unterscheidet sich von der DNA durch eine winzige chemische Veränderung, aber ansonsten ist die im Wesentlichen ähnlich wie die DNA. Hat auch noch eine andere Base drin, aber die verhält sich auch wie quasi in der DNA. Jetzt wird die DNA abgeschrieben in eine RNA und diese RNA wird aus dem Zellkern raus transportiert in den Bereich der Zelle, der außerhalb des Zellkerns ist, das sogenannte Zellplasma, Zytoplasma. Und in diesem zweiten Bereich wird jetzt die RNA von ganz speziellen Eiweißfabriken abgelesen, so dass immer diese Dreierstufen-Konstellation, die ich vorher beschrieben habe, umgeschrieben wird in ein Eiweiß. Eiweiß bedeutet nichts anderes als auch wieder eine Kette von Aminosäuren hintereinander. Aminosäuren sind die Grundbausteine von Proteinen, von Eiweißen und sind damit auch der Grundbaustein für unser Leben.
Warum braucht die DNA eigentlich die RNA als Zwischenstation? Könnte sie das nicht auch selbst machen?
Naja, die DNA ist ein langes Molekül. Das sind Millionen von Bausteinen hintereinander weg. Und die RNA ist quasi immer nur ein genspezifischer kleine Kopieeinheit davon. Das sind nur Tausende von Bausteinen hintereinander gegenüber Millionen. Das heißt also, die Kopie wird immer nur abschnittsweise gemacht. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist denn die RNA quasi die Kopie der DNA? Und warum kannst du nicht die DNA einfach kopieren und dann DNA benutzen dafür? Da gibt es ganz viele Theorien und Ideen und Spekulationen zu. Die eine Theorie sagt, dass die DNA nicht die ursprüngliche Erfindung war, sondern die RNA. Und dass die ganz archaischen biologischen Prozesse, also in der Frühzeit der Evolution, sich alles auf der Ebene der RNA und der Aminosäuren abgespielt hat. Und dass die Speichersubstanz DNA als quasi Festplatte unseres Lebens, dass die erst später gefunden wurde. Man könnte sich das so ein bisschen vorstellen wie, wir haben so eine ganz einfache Rechenmaschine. Das ist quasi das, was unsere Erbsubstanz ist, mit RNA und mit Proteinen. Die können also was rechnen und was produzieren. Aber irgendwann wird die so kompliziert, dass sie ein zweites System braucht, was quasi die Gesamtinformation erstmal speichert. Und das ist die DNA. Und die hat sich dann rauskristallisiert, auch aus dem Grund heraus, dass DNA in den physiologischen, das heißt in den Zellumständen einer Zelle, das stabilere Molekül ist. Die RNA ist aus sich selbst heraus instabiler als die DNA. Und man geht jetzt also davon aus, erst waren RNA-Prozesse, dann kommen die Aminosäuren und später kommt die DNA, die letztendlich ein Backup-System für die RNA ist und immer wieder das ermöglicht, diese RNA abzulesen.
Jörn, wie sieht's denn aus? Hat der FC Barcelona eigentlich eine eigene DNA?
Also der FC Barcelona hat eine eigene Philosophie, aber eine eigene DNA würde ich ihm absprechen, weil das ist kein Lebewesen, sondern das ist ein Fußballverein. Die Menschen, die da spielen, die haben eine bestimmte Denk- und Spielweise verinnerlicht, die sich von anderen vielleicht unterscheidet. Und dieser Unterschied, der ist so fest in das Bewusstsein eingebrannt, dass wir natürlich das Bild der DNA benutzen und sagen, das ist in ihre DNA eingebrannt. Aber für den Menschen gilt das nicht. Die DNA kann nicht einfach so verändert werden. Aber wir kommen zu einem anderen Thema später mal, in dem wir diesen Gedanken vielleicht nochmal aufnehmen können. Und das ist die Epigenetik. Das bedeutet, dass die DNA alleine der Informationsträger ist, dass es aber auf der DNA noch drauf sitzen, zusätzliche Veränderungen gibt und die wiederum individuell steuerbar sind. Damit will ich nicht sagen, dass der FC Barcelona ein epigenetisches Beispiel ist und der FC Bayern München vielleicht nicht. Wir können uns darüber vielleicht dann nochmal unterhalten.
Sehr gerne, das machen wir tatsächlich in einer der nächsten Folgen. Weil es aber noch so viel mehr zum Buchstaben D zu erzählen gibt, ist Julia in der nächsten Folge zu Gast und sie erzählt über das Reparatursystem unseres Erbguts.